Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Ein Thema, vier Facetten. Hier bei der Echtzeit schauen wir uns ja immer ein Phänomen ganz genau an. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fahrrad. Ein mit Bedeutung super aufgeladenes, verheißungsvolles, geliebtes und mitunter auch gehasstes Transportmittel. Wir schauen auf Trends und persönliche Fahrraderlebnisse und wir blicken kritisch aufs Fahrrad und entdecken schwierige Lieferketten, die mächtig am Nachhaltigkeitsimage kratzen. Hier schon mal eine Zusammenfassung dessen, was Sie gleich erwartet.
Ein Fahrrad ist ein mindestens zweirädriges Landfahrzeug, das durch auf ihm befindliche Personen durch das Treten von Pedalen angetrieben wird.
Und auf das Rennrad hätte daran nichts geändert.
Also habe ihn zum Rennradfahren gebracht, damit wir unsere Freizeit gemeinsam auf dem Rennrad verbringen können.
Auf der Radtour.
In Rumänien war es eigentlich so, dass die Ferien sehr lange waren. Man ist nicht auf die Idee gekommen, jetzt eine Radtour als Urlaub.
Es wird fast von alleine.
Ja, wir müssen weg von umweltschädlichen Materialien, wie beispielsweise Carbon, hin zu 100% recycelbaren Materialien.
Jahrzehntelang waren Fahrräder das Hauptverkehrsmittel in Chinas Städten. Doch dann kam der wirtschaftliche Aufschwung.
Fahrradfahren ist genau mein Ding.
Ja, wir schwingen uns aufs Rad. Das Fahrrad Symbol und ein Versprechen für ganz viel. Flexibilität, Mobilitätswende, Work-Life-Balance, Selbstwirksamkeit. Während hierzulande im urbanen Raum das Fahrrad immer wichtiger und sichtbarer wird, verschwindet es anderswo mehr und mehr. Welche Rolle das Fahrrad für einen Menschen hat, sagt viel darüber aus, wo, wie und wann er lebt. Als erstes widmen wir uns dem Rennradfahren. Ihnen ist es vermutlich auch schon aufgefallen, denn wenn man am Wochenende auf Landstraßen unterwegs ist, begegnet man Radfahrenden einfach überall. Sportliche, sehr ehrgeizig gekleidete Menschen in engen Trikots auf blitzenden Rädern radeln sie dann um die Wette oder auch mal ganz alleine über Landstraßen durch Wälder und Berglandschaften. Immer mehr Menschen gehen dem Radsport inzwischen nach. Rennradfahren ist vielleicht sogar zum Mainstream-tauglichen Lifestyle-Phänomen geworden. Mit unserem Reporter Vukas Tomaszewski kann ich jetzt genauer einsteigen. Hallo Vukas.
Hallo.
Du gehörst ja auch zu Rennradfans. Ich sehe es auch genau. Du bist auch hier mir gegenüber mit Trikot, Käppi unterm Kopfhörer. Was ist so reizvoll am Rennradfahren?
Also bei mir ist es wirklich dreierlei. Ich kriege den Kopf frei, ich halte mich fit und ich reise.
Du nimmst uns heute mit in diese Faszination. Wer sind denn die Leute, die da mit dir fahren unterwegs sind, die Rennradfahrenden? Ist es eine bestimmte Altersgruppe, die meisten so wie du, um die 40?
Ja, es sind tatsächlich einfach ziemlich viele insgesamt, die fahren. Also laut dem Portal Statista besaßen letztes Jahr 4,5 Millionen Deutsche ein Rennrad. Und das ist ein Anstieg von über 500.000 Rädern im Vergleich zu 2019. Natürlich sind da auch während der Pandemie echt viele zum Sport gekommen. Aber die Begeisterung hält weiterhin an. Die meisten Fahrer gehören statistisch zur Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen tatsächlich, sind männlich. Aber auch die älteren Semester sind stark vertreten. Und das liegt vor allem daran, dass beim Radsport einfach ein langsamer Leistungsabfall erst so ab 45 eintritt. Profis gewinnen mit Mitte 30 immer noch die großen Rennen. Und im Breitensport, da sind auch Ältere echt noch flott unterwegs, legen hunderte von Kilometern zurück.
Ja, und du ja auch, machst du auch ziemlich häufig. Wohin ging deine letzte Tour, Vukas?
Anfang Mai bin ich mit meinen beiden Kumpels Georg und Henrik 300 Kilometer auf so einer Tour einer sogenannten Brevette unterwegs gewesen, Berlin, Polen und wieder zurück. Das war vom Verein der Randonneure, also der Langstreckenfahrer, organisiert.
Guck mal, Henrik, das ist Georg.
Hi,
Henrik.
Hi,
freut mich.
Hi.
Ja, genau. Moin.
Moin.
Ja, es kann jetzt losgehen.
In 93 Kilometern ist der nächste Halt.
Ja, ganz viel Freiheit, allein unterwegs mit Freunden, frische Luft, das klingt da irgendwie alles schon an. Aber ist das auch ein Sport, den man sich leisten können muss? Da braucht man ja eine ganze Menge Ausstattung.
Also manche meiner Rennradfreunde haben tatsächlich 5 Carbon-Renner im Wohnzimmer stehen und das ist tatsächlich ein kleines Vermögen. Also Da kann ein Modell schon mal 5.000 bis 10.000 Euro kosten. Und zugegeben, das Rennrad ist also so eine Art ja, Statussymbol für manche mittlerweile. In Zeiten von Klimakrise und Verkehrswende hat das natürlich auch ein viel besseres Image als jetzt zum Beispiel so ein Sportwagen. Es muss bei diesem Sport aber finanziell wirklich nicht total ausufern. Also ich fahre zum Beispiel ein Rennrad mit Stahlrahmen aus den 80er Jahren und das hat mich 1.000 Euro gekostet. Aber die Verführung ist ziemlich groß. Das sagt auch mein Bekannter Jens.
Ich probiere das auch echt einzubremsen. Ich habe mir ein Rennrad gekauft und ein Gravelbike. Und ich will da auch schon ein bisschen so am Boden bleiben, muss ich echt sagen. Weil es ist natürlich wie eine Sucht. Klar, jedes Jahr neues Rad, jedes Jahr aufrüsten, da muss man sich schon mal ein bisschen erden, finde ich.
Ja, die Industrie entwickelt sich technisch natürlich immer weiter, wird immer ausgefeilter. Einen regelrechten Boom erlebte zuletzt das Gravelbike, von dem Jens hier gesprochen hat. Die haben breite Reifen, so kann man sich vorstellen wie bei Mountainbikes, sind also geländefähig, bequem und trotzdem schnell. In der Rennradszene geht es ständig um die neueste und beste Ausstattung, die Rahmen seit Jahren aus diesem ultraleichten Carbon, die Schaltung immer öfter digital, Scheibenbremsen sind auch schon Standard, dazu kommen dann Taschen, Beinlinge, Armlinge, Regenjacken, das ist so eine richtige Materialschlacht.
Ja, und mit dem Hype, da hat sich auch so eine richtige Bekleidungsindustrie rund um den Radsport entwickelt und es gibt auch immer mehr Labels, die Trikots und gepolsterte Hosen verkaufen.
Absolut. Als ich vor Jahren zum ersten Mal auf Mallorca Rennrad gefahren bin, da habe ich mich für den Style der anderen Radler regelrecht fremd geschämt. Also bin ich ganz ehrlich, knallenge und vor allem diese knallbunten Trikots mit irgendwelchen absurden Sponsorennamen drauf. Ja, und der Waschbärbauch, der hängt dafür fast auf dem Oberrohr. Da tat mir echt die Augen weh. Also dieses hämische Akronym MAMIL, also Middle-Aged Man in Lycra, das machte wirklich berechtigterweise die Runde.
Habe ich noch nie gehört, aber interessant.
Viele haben damals darüber geschrieben, auf jeden Fall. Und heute dominiert dagegen Unicolor, Schwarz und Blau. Italienische Designer wie zum Beispiel Castelli, Santini oder auch die britischen Marken wie Rafa sind da sehr weit vorne, haben ganz neue Maßstäbe gesetzt. Rafa hat auch zusammen mit dem Modedesigner und Radsportfan Paul Smith Trikots entworfen. Minimalistisch mit einer slicken Retro-Coolness, so würde ich es beschreiben. Auch nicht ganz so eng wie früher.
Mit den stylischen Klamotten ist der Sport dann vielleicht auch gleich noch für mehr Menschen attraktiv geworden. Ja, der Radsport selbst ist ja ziemlich zeitintensiv, kommt mir auch nicht so familienkompatibel vor, oder?
Das stimmt, da hast du total recht. Also unter 2 bis 3 Stunden ist man wirklich selten unterwegs. Beim Rennradfahren macht man ziemlich schnell Fortschritte. Erst schafft man so 50 Kilometer, dann sehr bald 70, dann 100 Kilometer. Erfolgserlebnisse hat man also ziemlich schnell, schneller als bei anderen Sportarten. Und das bringt natürlich auch dieses gewisse Suchtpotenzial mit sich. Bei unserer 300 Kilometer Tour habe ich morgens um 6 Uhr die Haustür verlassen und war abends um 10 wieder zu Hause. Solche Touren machen wir in unserer Gruppe so 1 bis 2 Mal im Monat und dazwischen kommen natürlich diese ganz normalen Trainingseinheiten. Ich habe beim Mittagessen auf der Tour mal das Thema Zeit und Familie bei meinen Freunden angesprochen, denn ich wusste auch schon, durch Rennradfahren sind schon ziemlich viele Beziehungen zerbrochen.
Ist das schwierig bei dir, die Kombination aus Familie und Rennradfahren?
Naja, ist immer ein ganzer Sonntag weg, wenn man lange fahren will. Die Akzeptanz ist da, aber geht halt nicht immer, ne? Und ich bin da manchmal auch ein bisschen zurückhaltend und denke dann, ach komm, Familie ist ja auch cool. Ich kann dann immer nur auf dem Rad sitzen.
Da ist natürlich auch was Wahres dran. Und für mich klingt es auch so, dass man auf so einem Rennrad den Familienverpflichtungen auch ganz gut irgendwie und praktisch entfliehen kann. Interessant ja auch, dass das schon so eine Männerdomäne zu sein scheint. Es gibt verhältnismäßig wenig Frauen, die Radfahren, hast du schon angesprochen.
Ah, leider ja, da hast du total recht. Also der Frauenanteil liegt laut einer aktuellen Marktforschungsstudie bei nur 27%. Sehr schade, wie ich finde. Der Bund Deutscher Radfahrer erklärt auch, dass es kontinuierlich mehr werden und dass gerade im Breitensport keine so richtigen Trennungen vorgenommen werden, wie jetzt zum Beispiel bei den Profirennen. Aber viele Frauen, die empfinden es auch einfach als unangenehm, in einer von Männern dominierten Gruppe mitzufahren. Und das liegt dann wiederum auch daran, dass die Männer meinen, den Frauen alles erklären zu müssen, von der Sattelhöhe bis zur Atemtechnik. Es gibt darum auch immer mehr organisierte Frauengruppen, die alleine fahren wollen oder auch die einfach für mehr Sichtbarkeit sorgen im Sport. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, das ist eine tolle Geschichte, habe ich kennengelernt auf der Fahrt nach Polen. Ein Pärchen, nämlich Frieda und Karl, die haben sich kennengelernt auf dem Rad.
Also ich bin zuerst Rennrad gefahren und habe ihn zum Rennradfahren gebracht, damit wir unsere Freizeit gemeinsam auf dem Rennrad verbringen können. Deswegen hast du dir ein Rennrad gekauft, oder?
Genau. Aber vorher sind wir nach der Arbeit des Öfteren auch so Fahrradfahren gegangen, mit meinem alten Fahrrad noch. Irgendwann hat es halt gefunkt und jetzt sind wir zusammen und fahren gemeinsam auch mal ganztägige Touren, so wie heute, 300 Kilometer, 20 Stunden, können wir empfehlen, ja.
Das hat ja dann gleich schon wieder so was Versöhnliches. Gemeinsam Radfahren kann ein Verbindungserlebnis sein. Aber so lange auf dem Rad zu sitzen, kann ja bestimmt mitunter auch eine ganz schöne Tortur sein, trotz aller möglichen Polsterungen. Der Rücken, die Handflächen, der Hintern, alles schmerzt.
Ja, aber das macht, auch wenn es komisch klingt, auch so ein bisschen diesen ganzen Reiz aus. Also dadurch, dass man so lange unterwegs ist, kommt man wirklich raus aus seinem Alltag, kann ganz schnell Distanz dazu aufbauen, bewegt sich fast meditativ in so einer völlig schwerelosen, losgelösten Parallelwelt. Viele überschreiten dabei auch körperliche Grenzen und merken dann, dass diese ganzen Grenzen eigentlich nur im Kopf existiert haben. Ja? Also sie wachsen über sich hinaus, das hört man immer wieder. Dieses ans Limit gehen, diese Geschwindigkeit dazu, das setzt ja auch irgendwie Endorphine frei. Es ist aber irgendwie auch das Reisen, das so viele begeistert. Mein Freund Georg und ich sind auf unserer Tour auch durch ein Naturschutzgebiet gefahren.
Georg, wir sind jetzt 224,5 Kilometer geradelt. Genau. Und sind jetzt eigentlich auf dem schönsten Abschnitt unserer Strecke.
Ja, vor allen Dingen ist es einfach überraschend. Man kommt auf einmal auf so eine Strecke und die geht jetzt 20, 30 Kilometer von Polen raus nach Deutschland durch die schönste Natur, durch Moore. Alles blüht und man riecht richtig die Natur. Und das hat man halt eben mit dem Fahrrad, weil da kommt man in Gegenden, da kann man mit dem Auto nicht hinfahren. Wie halt eben auch so eine stillgelegte Bahntrasse wie hier.
Ja. Und du hörst es im Hintergrund, die Naturgeräusche. Mit dem Rad hat man schon einfach einen ganz eigenen, ganz besonderen Zugang zu dieser Naturwelt, den ich einfach nicht missen möchte. Und viele andere auch nicht.
Aber bestimmte Details kann man natürlich nicht wahrnehmen, wenn man so schnell auf so einem Rennrad irgendwie an so einer Wiese vorbeisaust, denke ich jetzt wieder. Aber es gibt genügend Gründe fürs Radfahren. Łukasz Tomaszewski hat uns davon erzählt. Flucht und Paradies zugleich. Vielen Dank für das Gespräch hier in der Echtzeit.
Danke.
Eben hat uns Łukasz Tomaszewski von modernen Rennrädern erzählt, von Menschen, die gut organisiert durch die Landschaft sausen. Jetzt hören wir eine Geschichte über eine ganz andere Fahrradtour. Eine aus heutiger Perspektive verblüffend rudimentär geplante und ausgestattete Fahrt. Es geht um Hansel und Rudi. Beide sind als Teil der deutschsprachigen Minderheit der sogenannten Banater-Schwaben in unterschiedlichen Dörfern im äußersten Zipfel Rumäniens aufgewachsen. Sie waren noch Teenager, als sie 1979 allein durch Rumänien geradelt sind. Und zwar bis ans Schwarze Meer. Das war ihr Ziel. Für die Jungs wurde es eine ganz besondere Reise. Die ganze Geschichte haben sie meiner Kollegin Ulrike Jährling erzählt.
1979 war ich 15.
Ich auch. In Rumänien war es eigentlich so, dass die Ferien sehr lange waren. Von Juli bis September. Und wir waren ja keine Stadtkinder. Wenn man dann befreundet war, hatte man keine Gelegenheit, sich zu sehen, außer man besucht sich gegenseitig. Ich kann ihn in Marienfeld, er kann mich in Nitzkedorf besuchen. Aber ja, wir könnten ja mehr Zeit miteinander verbringen.
Alles basierte eigentlich schon auf dem Rad. Also man ging sogar mit Heuballen auf dem Rad nach Hause, man holte die Milch mit dem Rad.
Man ist nicht auf die Idee gekommen, jetzt eine Radtour als Urlaub.
Wenn man gesagt hat, ey, ich fahre jetzt mal im Fahrrad, ich weiß nicht wohin, da spinnst du.
Ja, Nitzkedorf war ein überwiegend deutschsprachiges Dorf, wie Marienfeld auch.
Wir Banater Schwaben haben eigentlich immer in der Eigensuppe gekocht. Blasmusik bei großen Feiern, also es war ultrakonservativ.
Dass man da raus wollte, das war eher unüblich.
In Marienfeld wohnte ich direkt an der Grenze und es war eine tödliche Grenze zu der Zeit vom Eisernen Vorhang. Und vor allem, ich hatte ständig auch das Gefühl, wie in der Truman Show, da ist das Ende der Welt. Rudi war immer der Leithammel. Er hat in der Zeitung gelesen, dass jemand mal mit dem Rad nach München ist von uns aus.
das habe ich gelesen und da habe ich gedacht, ja, sowas würde ich auch gerne machen. Es ist uns, glaube ich, ziemlich gut gelungen, unsere Eltern davon zu überzeugen, dass die Eltern des jeweils anderen damit einverstanden sind. Wir hatten eine Karte, eine Papierkarte. Da haben wir einfach drauf geschaut und uns gesagt, wir wollen am liebsten bis zum Schwarzen Meer kommen.
In dem Moment, wo wir dann auf dem Rad saßen, haben wir ja plötzlich gemerkt, wir sind frei.
In einem unfreien Land. Es gab noch keine Radwege. Wir mussten noch mit den Autos fahren.
Das System war so, dass Rudi vorne gefahren ist und ich hinten, weil ich hatte einen Spiegel. Achtung, ein LKW. Den hat man eh 2 Minuten vorher gehört.
Ich hatte ein ausgeliehenes Damenrad. Du hattest das teuerste Fahrrad, das man in Rumänien kaufen konnte. Sputnik, ein sowjetisches Rennrad, das vielleicht nicht dazu bestimmt war, schwer beladen zu werden, aber wir haben es schwer beladen. Das war vielleicht auch ein Teil des Problems.
Wir hatten Zelt dabei, Regenklamotten weiß ich gar nicht, ob wir hatten, Baumwollsachen hatten wir. Also man muss sagen, dass die Vorbereitung eigentlich die war, wir wollen ans Schwarze Meer. Das war die Vorbereitung.
Ja.
Wir haben noch nicht mal drüber gesprochen, wie viel Geld wir mitnehmen oder so, oder?
Ich hatte 2 Kilogramm Glukose von meinem Vater aus seinen tierärztlichen Beständen.
Man muss bedenken, es gab da keine Bankautomaten, es gab kein Handy, es gab Telefone, aber die haben nicht geholfen, weil zu Hause gab es auch kein Telefon. Also
vielleicht hatten wir auch deswegen nicht so viel Geld dabei, weil wir wussten, dass es da auch noch Obstbäume gibt, von denen man leben kann. Pflaumen und Äpfel nicht.
Wir haben uns auch nicht Gedanken gemacht über Zeltplätze oder so. Oder über Duschen, wir haben wahrscheinlich gestunken. Wie ein Iltis.
Ja.
Eine doofe Geschichte gab's schon.
Die Tasche mit dem Geld, dass wir die wahrscheinlich, oder du, die unter dem Pflaumenbaum vergessen hast, 20 Kilometer weiter hinten.
Also wer fährt dann zurück?
Und ja, ich überlege heute noch, ob es richtig war, dich da alleine fahren zu lassen.
Der Baum ist da, das Geld ist da und dann grüßt ein Schäfer. Hallo, was machst du und wie geht's dir auf Rumänisch? Und kommt näher und beginnt mit einer Leibesvisitation. Ich bin so gut erzogen gewesen, dass ich nicht gesagt habe, was, geh weg, mach, hör auf. Irgendwann bin ich dann doch aufs Rad gestiegen, weil ich gemerkt habe, man muss auch mal Nein sagen. Ich habe gelernt, nie Nein zu sagen.
Wir sind wirklich keinen Meter früher gestoppt, als wir mussten.
Und irgendwann schreit Rudi aber von vorne, Achtung, ein Schlagloch. Und das war zu spät und dann bin ich voll reingerauscht. Das Gepäck, das Schwere auf dem Rückrad, das hat mir die Felge verbogen und dann ging es eigentlich nicht mehr weiter.
Und da haben wir unsere Fahrräder zum nächsten Bahnhof geschoben.
Und sind dann mit dem allerletzten Geld nach Hause gefahren. Du warst weg? Wo warst du? Ja, warum?
Wir haben uns nicht wie 15-jährige Kinder gefühlt, sondern wie junge Männer.
Ein bisschen wie Herkules.
Weil man halt die Blase verlassen hatte.
Wir fahren bis heute Fahrrad.
Erwachsen werden auf dem Fahrrad und das Fahrrad als Freiheitsobjekt. Hansel ist übrigens ein Jahr später mit seiner Familie nach Deutschland ausgewandert und Rudi hat noch im selben Jahr mit einem anderen Freund versucht, mit dem Fahrrad bis ans Schwarze Meer zu kommen und es tatsächlich auch geschafft. Auch er ist später mit der Familie nach Deutschland ausgewandert. Ein Thema, 4 Facetten, das ist der Echtzeit-Podcast. Das Fahrrad, seine Bedeutung für die eigene Geschichte, aber auch seine gesellschaftliche Bedeutung, interessiert uns hier. Das Fahrrad, auch in motorisierter Form als E-Bike, gilt ja als Fortbewegungsmittel der Zukunft. Das ist mitunter Ein sehr westlicher Blick, denn während das Fahrrad bei uns immer beliebter wird und immer mehr Räder gekauft werden, verschwinden etwa in China die privaten Fahrräder aus dem Stadtbild. Und mit ihnen verschwinden auch die mobilen Werkstätten am Straßenrand. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel hat einen der wenigen Monteure, die es in Peking noch gibt, getroffen und mit ihm über die Vergangenheit und die Zukunft des Fahrrades in seinem Land gesprochen.
Eine Seitenstraße mitten im Pekinger Botschaftsviertel. Chu Junxing sitzt am Straßenrand auf einem Klapphocker vor einem Werkzeugkasten und wartet auf Kundschaft. Der freundliche 55-Jährige trägt ein weißes T-Shirt und hat kurzgeschorenes Haar. Ich habe hier Schläuche, Ersatzteile für Achsen, Batterien. Hier gibt es fast alles für Reparaturen. Sein Ersatzteillager, ein kleines Lastendreirad mit platten Reifen, steht hinter ihm auf dem Gehweg zwischen Sandbergen und aufgetürmten Pflastersteinen. Der Bürgersteig um ihn herum wird gerade erneuert. Viel zu tun hat Chu Junxing derzeit nicht. Früher kamen viele Leute für Fahrradreparaturen. Jetzt fahren viele mit Mieträdern oder sie kaufen sich Autos. Heute repariere ich mehr E-Roller. Seit mehr als 20 Jahren macht Chu Junxing seinen Job. Jahrzehntelang waren Fahrräder das Hauptverkehrsmittel in Chinas Städten. Doch dann kam der wirtschaftliche Aufschwung, wachsender Wohlstand und bei vielen kam um die Jahrtausendwende der Wunsch auf, ein Auto zu besitzen. Geld zu verdienen wurde für Chu Junxing immer schwieriger. Früher habe ich jeden Tag Dutzende Fahrräder repariert, habe dabei hunderte Yuan verdient. Jetzt nehme ich am Tag nur noch etwa 200 Yuan ein, manchmal 300, aber das ist schwer. 200 Yuan sind umgerechnet etwa 25 Euro. Ab Mitte der 1990er Jahre gab es von der kommunistischen Regierung offiziell eine Politik der Fahrradreduzierung. Die Wirtschaft sollte mit dem Kauf von Autos angekurbelt werden. Radspuren verschwanden, neue Autobahnen wurden mitten in Stadtzentren gebaut. Zwar wurde diese Politik 2002 wieder aufgegeben zugunsten einer Diversifizierung des Verkehrs. Den Niedergang des eigenen Fahrrads als Verkehrsmittel konnte dieser Politikschwenk allerdings nicht stoppen. Der 34-jährige Gao Hailong stoppt mit seinem Elektromoped am Straßenrand. Seine Bremse funktioniert nicht. Er findet es toll, dass es noch Straßenreparateure wie Chu Junxing gibt. Der alte Meister macht gute Arbeit. Ich hatte meinen Bremsbelag bei ihm hier gewechselt. Einen Monat später bin ich gestürzt. Mein Elektromoped fährt seitdem nicht mehr so gut. Deswegen bin ich hier. Nur 5 Yuan, umgerechnet etwa 60 Cent, hat das Einstellen der Bremse gekostet. Wie Gao Hailong fahren viele Chinesinnen und Chinesen elektrisch. Bereits vor 10 Jahren waren in Chinas Metropolen sehr viele Elektro-Zweiräder unterwegs, in Form von E-Roller und Elektromopeds. Der 34-jährige Gao Hailong weiß den Antrieb zu schätzen. In meinem Alter will ich lieber elektrisch fahren. Fahrradfahren ist anstrengend. Mit dem E-Moped kann man auch Zeit sparen. Das Fahrrad wird aber nicht verschwinden. Die gibt es schon seit sehr langer Zeit. Schau doch mal, wie viele neue Fahrräder es jetzt auf den Straßen gibt. Die werden nie verschwinden. Die mit Abstand meisten Fahrräder auf den Straßen in Chinas Städten sind heute allerdings Mietfahrräder. Vor etwa 10 Jahren tauchten sie in den Metropolen auf und verhalfen dem Rad, das zwischendurch fast verschwunden war, zu einer Art Renaissance. In Peking allein gibt es mehr als 1 Million solcher Mietfahrräder. Auch sie tragen zum Aussterben der Straßenmechaniker bei, denn sie werden von den Betreibern gewartet. Manchmal überlegt der Straßenmechaniker Chu Junxing aufzugeben, zurück in seine Heimat zu gehen, in den Landesteil Shanxi. Wie viele Menschen in Chinas Metropolen kam auch er nach Peking, um in der Großstadt sein Glück zu suchen. Doch seine Eltern seien alt und krank. Wenn jemand mein Geschäft übernehmen würde und ich etwas Geld dafür bekäme, würde ich schon jetzt in die Heimat zurückkehren. Sonst muss ich noch eine Weile durchhalten. Wenn es am Ende nicht mehr geht, muss ich eben alles als Schrott verkaufen. Dabei macht er seinen Job als Straßenmechaniker eigentlich total gerne. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich etwas geschafft habe, wenn ich eine Reparatur gut abgeschlossen habe.
Sagt einer der letzten Fahrradreparateure in Chinas Hauptstadt. Ein Fahrrad besitzt in Peking fast keiner mehr. Auch deshalb, weil es in den 1990er Jahren politisch so gewollt wurde. Auch davon hat uns Benjamin Eisel erzählt. Am 3. Juni ist übrigens Weltfahrradtag. Dann wird das Fahrrad überall gefeiert, vielleicht auch in Peking. Klar, Fahrradfahren ist umweltfreundlich. Wer sich aufs Rad setzt, statt Auto zu fahren, hinterlässt einen geringeren CO2-Abdruck. Das Fahrrad ist, so wird es häufig dargestellt, das Symbol für nachhaltige Mobilität schlechthin und somit mit Bedeutung ziemlich aufgeladen. Aber wie nachhaltig ist so ein Fahrrad und vor allen Dingen ein E-Bike, das Fahrrad der Zukunft, tatsächlich? Welche Wege nimmt es? Wie ist es mit den Rohstoffen? Anton Pieper arbeitet für die nichtstaatliche Organisation WEED, die sich für eine ökologisch nachhaltige und global gerechte Wirtschaftsordnung einsetzt. Er beschäftigt sich unter anderem mit E-Mobilität und Rohstoffen und mit ihm kann ich jetzt darüber sprechen. Hallo, Herr Pieper.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Zunächst, wie viele E-Bikes werden in Deutschland eigentlich verkauft?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es letztes Jahr zum ersten Mal so war, dass sich mehr Leute in Deutschland ein E-Fahrrad gekauft haben als ein normales Fahrrad. Das waren 53% und das waren insgesamt 2,1 Millionen E-Bikes bei 1,8 Millionen herkömmlichen Fahrrädern. Und das ist so eine Art Paradigmenwechsel.
Kommen wir mal zum Fahrrad, also zum Objekt selbst. Aus wie vielen Teilen besteht eigentlich ein Fahrrad oder ein E-Bike?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es kommt darauf an, wie man zählt. Also ist die Kette ein einzelnes Teil oder ist jedes Kettenglied ein Teil? Und da findet man dann, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ganz unterschiedliche Zahlen auch. Also ich habe mit einem Hersteller mal darüber gesprochen, der ein Gravel-E-Bike herstellt. Nach eigenen Angaben besteht das aus 1150 Einzelteilen. Ich habe aber auch Zahlen gefunden, die davon sprechen, dass es über 2000 Teile für ein E-Bike sind.
Na gut, je nachdem, wie detailliert man da sozusagen auflistet, kann man schon feststellen, dass es unglaublich viele Teile gibt, aus denen sozusagen ein Objekt besteht. Und wo werden diese Teile denn mehrheitlich hergestellt? Also können Sie da vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen und uns so einen Überblick verschaffen?
Ja, das kann ich gerne. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert zu verschiedenen E-Bikes. Ich habe ein Beispiel von einem durchschnittlichen Tracking-E-Bike mitgebracht, was einen Ladenpreis hat von 3.300 Euro. Wenn man da anfängt bei den Batterierohstoffen, also Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit, die kommen in der Regel aus Südamerika, aus Australien oder aus afrikanischen Ländern, beispielsweise Kongo. Dann ist natürlich Eisenerz für die Stahlproduktion wichtig, kommt aus China, Australien, Brasilien oder Indien. Der Stahl wird häufig in China oder Indien produziert. Bauxit für Aluminium, auch wichtig für die Fahrradproduktion, kommt aus Guinea, China, Taiwan oder Brasilien. Und das fertige Aluminium kommt meistens aus China.
Da wären wir jetzt bei den Rohstoffen. Und wenn es jetzt um die Produktion der Teile geht, wo werden die hergestellt?
Überall auf der Welt. Vor allen Dingen im südostasiatischen Raum, ganz viel auch in China. Zum Beispiel die Batterienproduktion ist überwiegend nach wie vor in China. Manche elektronische Teile werden in Deutschland hergestellt. Von dem Fahrrad, das Beispiel, was ich mitgebracht habe, da wird der Motor zusammengebaut in osteuropäischen Ländern, vor allen Dingen in Ungarn, und der wird dann nach Deutschland geliefert. Der Rahmen kommt aus China. Die Reifen kommen aus Indonesien oder Vietnam. Die Bremsscheiben kommen aus Malaysia. Die Kette wird in Japan oder Taiwan produziert. Der Sattel kommt aus Italien. Die Achse kommt ebenfalls aus Taiwan. Aber die Montage der Achse zusammen mit Felgen und Speichen zum fertigen Laufrad findet in Portugal statt. Und dann wird es anschließend nach Deutschland geliefert, wo alles zum fertigen Fahrrad verbaut wird.
Also besonders nachhaltig ist also nicht so ein E-Fahrrad, wenn man sich die Lieferkette oder das Liefernetzwerk anschaut. Aber klar ist, das ist auf jeden Fall ein ziemlich globalisierter Artikel, über den wir uns da unterhalten. Aber warum diese Vielfältigkeit? Okay, es geht natürlich um Kosten, wahrscheinlich geht es auch um Personalkosten. Mitunter geht es auch um mehr Expertise oder woran liegt es?
Na, an allen Punkten, die Sie gerade genannt haben. Aber wir sprechen auch von über jahrzehntelang gewachsenen industriellen Infrastrukturen und einer Zulieferindustrie, die sich in bestimmten Ländern entwickelt hat. Also wie jetzt zum Beispiel China oder Taiwan oder andere Länder, die ich gerade genannt habe. Warum hat sich die Industrie da entwickelt? Aufgrund geringerer Produktionskosten durch beispielsweise niedrigere Arbeits- und Umweltstandards, vor allen Dingen niedrigeres Lohnniveau, aber auch niedrige Arbeitsschutzstandards, also Brandschutzauflagen oder das Tragen von Schutzkleidung. In manchen Ländern fehlende Gewerkschaftsrechte, wenn wir das Beispiel China nehmen. Und das sind alles kostensenkende Faktoren.
Und das sieht man so im Fahrrad natürlich überhaupt nicht an. Im Gegenteil, das Fahrrad, so wie ich es eingangs erwähnt hatte, ist ja eigentlich so ein Symbol für Nachhaltigkeit und irgendwie so ein gutes Gewissen auch in der Mobilität. Ja, was muss sich ändern? Was kann sich ändern?
Also ich fange mal am Anfang der Lieferkette an beim Produktdesign. Ja, wir müssen weg von umweltschädlichen Materialien, wie beispielsweise Carbon, was nicht recycelbar ist, was extrem energieaufwendig in der Produktion ist, hin zu 100% recycelbaren Materialien, wie Stahl oder auch Aluminium, was dreckiger ist als Stahl, aber besser als Carbon. Das heißt, wir müssen den Primärrohstoffverbrauch senken. Das nimmt den Druck von Abbauregionen. Unternehmen müssen Lieferkettenmanagement ausbauen, Nearshoring vorantreiben, also näher am Absatzmarkt arbeiten. Ja, es muss gesetzlich verankert werden, dass hohe menschenrechtliche Standards und hohe Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette vorangebracht werden. Recyclingkapazitäten müssen massiv ausgebaut werden. Insbesondere besteht Handlungsbedarf beim Ausbau von Recyclingkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien. Der Second-Life-Use muss forciert werden, also generell weniger neu kaufen, mehr reparieren. Ja? Und auf politischer Ebene brauchen wir bei der Städteplanung einen massiven Ausbau von Fahrradinfrastruktur. Das stärkt auch die Branche und gibt ja auch Handlungsspielraum.
Und nun ist es so, dass erst vor ein paar Tagen die EU-Staaten das europäische Lieferkettengesetz endgültig beschlossen haben. Ziel dieses Gesetzes ist es, dass Unternehmen in die Pflicht genommen werden, Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung, wenn das Teil der Produktion ihrer Güter ist, dass sie das irgendwie im Blick haben müssen. Zudem soll ein Plan erarbeitet werden, der sicherstellt, dass das Geschäftsmodell mit dem Ziel vereinbar ist, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Was bedeutet dieses neue Lieferkettengesetz jetzt für das E-Bike?
Das ist noch schwer absehbar, weil das EU-Lieferkettengesetz muss jetzt in nationales Recht übersetzt werden. Und das heißt, im Fall von Deutschland, wir haben ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was seit Anfang 2023 gilt. Und hier gibt es Aspekte, die jetzt im EU-Lieferkettengesetz berücksichtigt sind, die in dem deutschen Gesetz noch nicht enthalten sind. Also beispielsweise eben genau dieser Blick auf die tiefere Lieferkette. Ich kann auch vom Anfang der Lieferkette sprechen. Also das sind die Glieder der Lieferkette, der Rohstoffabbau, die Erstverarbeitung, die Veredelung, wo die massivsten Menschenrechtsverletzungen und die größten Umweltzerstörungen passieren. Und das deutsche Lieferkettengesetz, das setzt aber da nicht an. Das verpflichtet die Unternehmen, vor allen Dingen bei ihren direkten Zulieferbetrieben aktiv zu werden. Und das EU-Lieferkettengesetz, das geht jetzt ein bisschen weiter. Das sagt, die Unternehmen müssen eine Risikoanalyse durchführen und zwar entlang ihrer gesamten Lieferkette.
Es ist also noch ein längerer Weg, bis es mehr Transparenz in der E-Bike-Produktion und der Lieferkette geben wird. Aber Umweltstandards und die Einhaltung von Menschenrechten werden natürlich mit der steigenden Nachfrage nach E-Bikes umso wichtiger. Anton Pieper, vielen Dank für diese Einblicke. So, jetzt müssen Sie alleine weiter radeln, ohne mich. Der Podcast ist zu Ende und wenn Sie Lust auf noch mehr Echtzeitausgaben haben, wir haben uns jede Menge Zeitgeist-Themen aus vier Perspektiven angeschaut. Alle Podcasts finden Sie in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mandy Schielke, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.